Ein neuer Pastor zu irgendeiner Zeit in den letzten Jahren an irgendeinem Ort kommt in seine neue Gemeinde. Und er kommt in diese Gemeinde und möchte gleich am Anfang ein paar Hausbesuche machen, seine Gemeindemitglieder kennenlernen. Und bei einem Haus sieht alles danach aus, dass ganz sicher jemand zu Hause ist. Aber niemand kam an die Tür, als der Pastor geklingelt hat. Dann nahm er seine ganz neue Visitenkarte, hat sie umgedreht und schrieb auf die Rückseite Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nimmt die Visitenkarte und klemmt sie in die Tür rein. Als am Sonntag danach im Gottesdienst die Kollekte eingesammelt wurde, entdeckt er beim Auszählen, dass genau diese Visitenkarte von gestern drin lag. Er nimmt die Visitenkarte und schaut und sieht, dass zusätzlich zu seinem Vers so kryptisch drunter steht Genesis 3, Vers 10. Genesis 3, Vers 10, er überlegt kurz, kann sich nicht richtig erinnern, holt seine Bibel hervor, um den Vers zu checken und brach in herzhaftes Lachen aus. Er las, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Die Bibel hält so einige Überraschungen bereit und es lohnt sich, seine Bibel einigermaßen gut zu kennen, gerne auch von Anfang bis ganz ans Ende, Genesis bis Offenbarung. Und deswegen dürft ihr gerne mal eure Bibeln, wenn ihr sie mit dabei habt, zücken oder euer Smartphone anschalten und den Bibeltext für heute aufschlagen, den wir uns gemeinsam angucken wollen. Wir sind nicht in Offenbarung 3, das sind auch die Sendschreiben, sondern starten noch ein wenig früher mit dem ersten Sendschreiben, Offenbarung 2. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den siebenen goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, die seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von der Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ein gewaltiger Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Unglaublich verdichtete Sprache hier in diesem ersten Sendschreiben, was wir uns heute Morgen hier gemeinsam anschauen. Und wir haben schon letzte Woche so eine kleine Einführung bekommen in das gesamte Buch der Offenbarung und auch in die ersten Sendschreiben. Und da waren so ein paar Grundlinien, an die ich uns einfach nochmal heute Vormittag erinnern möchte. Einmal das Buch Offenbarung, vielleicht schon so ein bisschen ein rätselhafter Name, das Buch der Enthüllung. Es geht in diesem Buch um Jesus, um seine Gemeinde und um diese Welt. Und es will kein Rätselbuch sein, kein Buch, wo man irgendwie große Gehirnwindungen machen muss und irgendwie am Ende doch völlig im Unklaren bleibt. Es ist auch kein bedrohliches Buch, nein, dieses Buch Offenbarung ist ein Trostbuch. Denn wir sehen bei allem, was passiert in dieser Weltgeschichte und was einmal passieren wird, Jesus behält ganz am Ende den Sieg. Und dann ist es auch ein Buch, was herausfordert. Wir sehen, es geht um Nachfolge, gelebte Nachfolge. Es geht um Dranbleiben, Festhalten an Gott und das mitten in schwierigen Umständen. Und nach der Einführung geht es heute los mit dem ersten von sieben Sendschreiben an die Gemeinden. Diese Sendschreiben standen wahrscheinlich schon damals stellvertretend für die vielen anderen Gemeinden. Und so werden wir, wenn wir jetzt diese Sendschreiben in den nächsten Wochen lesen, uns immer wieder selber auch als Gemeinde, aber auch vielleicht als Einzelne in diesen Sendschreiben wiederfinden. Ein ganz großer Schatz. Der Theologe und ehemalige Bischof in Hannover, der Landesbischof Hans Lilje, hat mal gesagt, die sieben Gemeinden in der Offenbarung sind Typen jeder Gemeinde zu allen Zeiten. Sie sind Typen jeder Gemeinde zu allen Zeiten. Sie bedürfen der gleichen Diagnose, der gleichen Mahnung, des gleichen Zuspruchs und der gleichen Verheißung. Sie bedürfen der gleichen Diagnose, der gleichen Mahnung, des gleichen Zuspruchs und der gleichen Verheißung. Und das werden wir auch sehen, wenn wir heute in dieses erste Sendschreiben eintauchen. Das erste Schreiben ist adressiert an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, eine Stadt, eine quirlige regionale Metropole in der heutigen Türkei, damals Kleinasien, und sie gehörte zu einer der frühesten Gemeinden, die damals gegründet wurde. Die prominente Figur Timotheus, Freund und Reisebegleiter von Paulus, war hier der erste Bischof. Und es gibt eine gewaltige Tradition, die diese Gemeinde damals angestoßen hat, die bis in das 20. Jahrhundert hineinreicht. Bis in das 20. Jahrhundert, bis 1923, war in Ephesus ein christliches Bistum, bis damals die Türken dann die letzten Christen vertrieben haben. Heute in der Region Izmir, damals eine pulsierende Hafenstadt, ein Zentrum für Bildung, für Wissenschaft, vielleicht ganz ähnlich wie in Marburg, offen, liberal, tolerant, weltförmig. Es ist die Stadt, wo der Kaiserkult damals im Römischen Reich schon ganz früh große Fahrt aufgenommen hat. Der Kaiser war selber mehrmals dort in dieser Stadt. Und so treffen in dieser Stadt hier ganz, ganz viele verschiedene Strömungen aufeinander, verschiedene Denkrichtungen, Weltanschauungen, alles kommt zusammen in dieser quirligen Stadt. Eine weitere Sache, die wir letzte Woche schon gehört haben, ist, dass das Buch der Offenbarung voll ist mit ganz, ganz eindrucksvollen Bildern, die hier in diesem Buch entfaltet und ausgeschmückt werden. Sie machen dieses Buch auf eine gewisse Art und Weise rätselhaft, weil Bilder kann man immer interpretieren. Es sind Bildworte und gleichzeitig spannend und unglaublich faszinierend. Und dennoch auch hier diese Bilder, sie sollen nicht abschrecken. Sie sollen keine Bedrohung sein, sondern im Gegenteil, auch diese Bilder sind ganz, ganz große, einprägende Trostbilder. Und sie sollen sich tatsächlich gerade in diesen bildhaften Beschreibungen einprägen in unseren Herzen, dass wir sie mitnehmen. Diese Bilder zeigen die Verhältnisse dieser Welt auf. Sie beschreiben ja vielleicht so eine ganz andere Wirklichkeit als die Wirklichkeit, die uns manchmal in unserem Leben, in den Medien oder sonst wo vor Augen steht. Und sie zeigen im Zentrum dieser Bilder immer diese eine Person, auf die alles zurückläuft: Jesus Christus. Jesus Christus steht im Zentrum dieser ganzen Bilder. Er ist derjenige, auf den die Weltgeschichte zuläuft. Das Bild, was uns heute begegnet, gleich hier in diesen ersten Versen, Offenbarung 2, Vers 1, da heißt es: Das sagt, und hier ist Jesus gemeint, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den siebenen Goldleuchtern. Direkt im Vers davor, Offenbarung 1, wird uns gesagt, was diese sieben goldenen Leuchter sind. Wir haben letzte Woche schon gehört, die sieben Sterne, ein Machtsymbol für Weltherrschaft. Damals wurden sie auch schon, diese sieben Sterne, auf Münzen gedrückt und sie standen für Majestät, für Gloria, für Anspruch, für Herrschaft. Und Jesus hält diese sieben Sterne in seiner Hand. Die damaligen Leser wussten wahrscheinlich ganz genau, was damit gemeint ist. Und dann die sieben goldenen Leuchter. Diese sieben goldenen Leuchter stehen für die sieben Gemeinden. Sie sind Lichter, ein unglaublich schönes, ein ehrenhaftes Bild. Es sind nicht einfach nur Leuchter, sondern sie stehen, sie sind Gold, sie glänzen. Wir kriegen hier ein feierliches, ein wunderschönes Bild. Hier ein ehrenvolles, ein wunderschönes Bild. Die Leuchter stehen für Licht, für Wärme, Festlichkeit und für Freude. Und genau das beschreibt unglaublich schön den Auftrag auch von Gemeinde. Gemeinde ist dazu da, Licht in diese Welt hineinzubringen, Orientierung zu geben und auf den hinzuweisen, der das wahre Licht ist. Auf den, der diese sieben Sterne in seiner Hand hält. Ebenfalls ein Bild, wo hier mit dieser Lichtmetapher gespielt wird. Die Sterne inmitten der Nacht, die sieben Leuchter inmitten der Dunkelheit. Und dann, Jesus Christus wird uns hier vorgestellt als derjenige, der inmitten dieser sieben Leuchter umherwandelt. Ich finde das ein unglaublich tolles Bild und ich musste tatsächlich einige Zeit darüber nachdenken, als ich mich vorbereitet hat. Jesus wandelt in der Nähe seiner Gemeinde. Die Leuchter umgeben ihn, er wandelt mitten unter diesen Leuchtern. Es ist kein statisches Bild. Jesus ist nicht einfach nur da und er sitzt irgendwo, sondern er wandelt. Er ist in Bewegung, er ist dynamisch. Er ist mit seiner Gemeinde unterwegs in dieser Welt. Und obwohl er der große Weltenherrscher ist, die 7 Sterne in seiner Hand hält, ist dieser Jesus trotzdem ganz, ganz nah. Er kennt seine Gemeinde, er sieht sie, er ist mit ihr, nicht passiv, sondern aktiv. Und genauso wie in diesem Bild, wie es ausgeschmückt ist, ist es auch hier heute unter uns, sind wir uns dessen bewusst. Jesus ist auch heute hier mitten unter uns, mitten hier in unserer Gemeinde. Ob wir das gerade sehen oder nicht, spüren oder nicht, das spielt gar keine große Rolle, sondern Jesus ist hier. Das ist eine andere Wirklichkeit als die, die wir manchmal wahrnehmen. Vor einigen Jahren habe ich in einem internationalen Kreis hier in Marburg mitgearbeitet, im Philippshaus. Und wir haben internationale Studierende willkommen geheißen und sie eingeladen, in der Bibel zu lesen, Studierende aus aller Herrenwelt, Länder. Und ich erinnere mich noch, das war ungefähr vor 6, 7 Jahren, da kam eine Studentin mit ihren 2 Freundinnen aus Madagaskar zum ersten Mal in diesen Kreis rein. Und nach dem Abend ging sie auf uns Mitarbeiter zu und meinte, boah, hier in diesem Kreis habe ich in Marburg zum ersten Mal etwas anderes gespürt. Ich habe hier in diesem Kreis ein Licht gesehen und dieses Licht leuchtete ganz hell und sie selber hat total gestrahlt, als sie davon erzählte. Sie ist dann dabei geblieben. Andere Menschen haben manchmal einen Sensor für Dinge, die wir selber nicht sehen. In unserer Mitte leuchtet ein Licht. Jesus selber ist unterwegs, mitten in unserer Gemeinde. Ein wunderschönes Bild. Gott, der Weltenherrscher, mitten unter seiner Gemeinde. Die Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, wahrscheinlich so die Wende, 1., 2. Jahrhundert, vielleicht ein bisschen später, wir wissen es nicht ganz genau, war die Zeit, nachdem sich die gute Nachricht von Jesus Christus schon ziemlich weit ausgebreitet hat. Wir haben es hier gelesen, der Brief ist adressiert an die Gemeinde in Kleinasien, in Ephesus, und der Weg hat sich schon gebahnt bis nach Rom. Und es sind tatsächlich signifikante Gemeinden entstanden, sodass die Gemeinden zumindest vom Kaiser damals schon als Bedrohung wahrgenommen wurden. Und so kommt es schon in dieser Zeit, wahrscheinlich auch schon in Ephesus, zu einzelnen lokalen Christenverfolgungen, vielleicht noch nicht so ganz staatlich organisiert, wie es dann später in den Jahrhunderten der Fall ist. Aber die christliche Gemeinde wird hier schon direkt gleich am Anfang verfolgt. Vor 4 Wochen durfte ich selber auf einer großen Konferenz in Indonesien sein, wo Studierende aus aller Welt zusammenkamen, die ein missionarisches Anliegen haben an ihrer Hochschule, an ihrer Universität. Und wir sind dort zusammengekommen und eins der großen Highlights ist, dass neue Bewegungen aufgenommen werden. Also da, wo es bisher noch überhaupt keine Studierendenarbeit gab, dort und da irgendwas in den letzten Jahren entstanden ist, diese Bewegungen stellen sich dort vor und werden dann aufgenommen in diese Gemeinschaft. Mittlerweile sind ziemlich viele Länder dabei. Das heißt, die Länder, die jetzt gerade noch aktuell dazu kommen, sind oft Länder, die man entweder gar nicht kennt, wie Vanuatu oder andere Länder, von denen man selten gehört hat. Oder es sind Länder, wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es dort christliche Gemeinden gibt, überhaupt einzelne Christen. Und so gab es eine ehemalige Studentin, mittlerweile ist sie fertig, die dort einfach erzählt hat von ihrer Lebensgeschichte aus einem muslimischen Land, unglaublich verschlossen, in den letzten Jahren auch viel von Krieg geprägt. Und sie hat erzählt, dass sie Christ geworden ist. Und als ihre Eltern das erfahren haben, wurde sie eingesperrt in ihr Zimmer über mehrere Jahre. Nicht einfach nur ein paar Tage, sondern über mehrere Jahre. Und sie hat erzählt, dass sie geübt hat, laut zu sprechen, weil sie sonst ihre Sprache vergisst und das Aussprechen vergisst. Sie war dort eingesperrt als Christin und sie hat einen großen Preis bezahlt. Und trotzdem stand diese Studentin da mit einer unglaublichen Freude. Und sie hat was ausgestrahlt und sie hat den Namen Jesus ausgerufen und gesagt, boah, dieser Jesus, der war es mir unbedingt wert, dass ich all das auf mich genommen habe. Sie hat dann auch erzählt, wie ihre Reise nach Indonesien verlief, wie sie zum Flughafen gegangen ist und meinte, dass sie alle 2, 3 Minuten sich umdreht, weil sie nicht sicher ist, ob sie von irgendjemandem beobachtet wird oder verfolgt wird und wie das alles ihr Leben prägt. Und dann stand sie da und meinte, ich hatte keine Ahnung davon, dass ich in dieser Welt so viele Geschwister habe, wie hier in diesem Raum, Brüdern und Schwestern, die mir Gott geschenkt hat. Es gibt Druck von außen. Ich glaube, den kennen wir nur an ganz, ganz wenigen Stellen und wir genießen unglaublich große Freiheiten. Das sollen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Das ist aber kein Normalfall. Und wahrscheinlich kennen wir alle selber Leute oder einzelne Geschichten, wo wir das miterleben durften. Gemeinde ist bedroht von außen. Es gibt einen unglaublich großen Druck von außen. Aber wie hier in der Gemeinde sehen wir auch von innen gibt es einen Druck und die Gemeinde ist auch von innen herausgefordert. Es gab damals zu der Zeit christliche Strömungen, die schon relativ früh dann aufgetreten sind in der Antike. Hier werden sie die Nikolaiten genannt. Leider weiß man heute sehr, sehr wenig über diese Strömung und über diese Gruppe, aber wahrscheinlich war das irgendwie eine Spielart der Gnosis. einer Strömung, wo es nicht um Fragen ging, trinke ich Sprudel oder Apfelschorle oder sonstige Nebensächlichkeiten, sondern es ging hier um hausgemachte und eingemachte Fragen des Glaubens. Es ging um Erlösung. Was bedeutet das Kreuz? Es ging um die Person Jesus, das Verhältnis von Gott und Mensch in dieser Person. Und das war einer der großen Stolpersteine und der großen Herausforderungen damals in der Gemeinde und hier auch in Ephesus. Die Gemeinde schien stark herausgefordert gewesen zu sein. Und in dem Brief heißt es hier von Jesus: Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Jesus lobt ausdrücklich, wie die Gemeinde sich hier verhalten hat. Ich finde das ganz, ganz interessant, dass sie treu geblieben ist. Dass sie nicht müde geworden ist, sondern dass sie geprüft hat, gerungen hat. Und das ist sicherlich der Gemeinde nicht leicht gefallen damals, dass sie nicht locker gelassen haben. Und es ist das Vermächtnis von Jesus selber. Seine letzten Worte, als er damals die Jünger rausschickt und bevor er dann wieder in den Himmel aufgenommen wurde, da heißt es: Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern Völker und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist mit ein Kernauftrag von Gemeinde, die gute und die frohe Botschaft in diese Welt hinauszutragen, als Lichter in einer dunklen Welt und nichts auszulassen dabei, nichts hinzuzufügen, sondern so, wie sie es von Jesus persönlich anvertraut bekommen hat. Und es lohnt sich, glaube ich, tatsächlich dafür einzutreten. Und es ist, wie wir hier lesen, gut, in dieser Auseinandersetzung einzutreten, denn es geht um was. Es geht nicht einfach nur um Sprudel oder Apfelschorle. Es geht um was. Es geht um die Kerninhalte unseres Glaubens. Und dann wird hier plötzlich eine Facette in diesem Schreiben irgendwie deutlich, und ich glaube, wir kennen das alle auch von unserem persönlichen Leben, dass hier irgendwie mitten in dieser Auseinandersetzung scheinbar irgendwie was passiert ist. Dass sich da plötzlich irgendwie in der Gemeinde etwas verschoben hat. Und mit der Zeit wird die Auseinandersetzung auch irgendwie etwas mit ihrem Herzen gemacht haben. Unser jüngster Sohn ist gerade völlig fanat in Basketball. Seit ungefähr einem Jahr ist gerade völlig fanat in Basketball. Seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren hat er angefangen, Basketball zu spielen und liest jetzt alle möglichen Zeitschriften, guckt NBA-Spiele nach und alles Mögliche. Jetzt gerade ist ja Basketball-Weltmeisterschaft, also ein großer Freudenpunkt in seinem Leben. Und in den letzten Wochen, als wir im Urlaub waren und Auto gefahren sind, kommt dann immer dieses eine Thema Basketball, über das dann die ganze Familie Bescheid wissen darf. Und er hat erzählt von Michael Jordan, seinem großen Idol. Und dann hat unsere Tochter, ich darf ihren Namen nicht sagen, aber ich darf die Geschichte erzählen, hat sie einfach mal so süffisant eingestreut. Ich dachte, Michael Jordan ist schon tot. Michael Jordan ist noch nicht tot, nur um das klarzustellen schon mal. Aber sie hat das genutzt, so ein bisschen kurz zu sticheln und zu provozieren. Und er hat das gerne aufgenommen, diesen Ball, kenne ich von mir selber. Und meinte dann: Nee, der ist nicht tot. Doch, der ist tot. Nein, doch, nein, doch. Und plötzlich wurde aus dieser großen Liebe Basketball hier so ein richtig dogmatischer Streit: Ist Michael Jordan schon tot oder nicht? Und die Freude im Auto war völlig dahin und unsere Tochter hat es mal wieder geschafft, die Stimmung so richtig in ihre Hand zu nehmen. Es ist immer die Gefahr, dass im Ringen um die Fragen der großen Wahrheit, ich überlasse es euch, ob das eine der großen Wahrheiten ist, die Liebe auf der Strecke bleibt. Wir können tatsächlich für die richtige Sache kämpfen, aber wir können es auf die ganz falsche Weise tun. Wir können ganz nah an Jesus dran sein und doch tatsächlich ganz daneben liegen. Diese schmerzhafte Erfahrung haben in der Bibel immer wieder verschiedenste Personen gemacht. Ein ganz plastisches Beispiel ist die Person Petrus. Damals im Garten Gethsemane, als Jesus gefangen werden sollte, in der entscheidenden Minute, er ist ganz nah an Jesus dran. Da zückt er das Schwert und haut dem einen Soldaten das Ohr ab. Das Herz hat sich verhärtet, die Liebe ist erkaltet. Und in der nächsten Begegnung zwischen Petrus und Jesus sehen wir das, und da taucht diese eine Frage auf: Petrus, liebst du mich? Es geht hier um das Herz, es geht um die Frage der Liebe. Und Jesus fordert hier auch die Gemeinde in Ephesus aus in diesem Text: Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du hast die erste Liebe verlassen. Wir wissen nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Ist es die Liebe zu Gott? Ist es die Liebe innerhalb der Gemeinde? Oder ist es die Liebe zu den Mitmenschen? Vielleicht ist es alles drei. Wir wissen es nicht. Es bleibt hier offen. Aber anscheinend steht die Gemeinde hier in der Gefahr, sich selbst von der Quelle des Lebens, sich selbst von dem Herzen Gottes abzuschneiden. Denn das Herz Gottes, das ist Liebe. Und darum geht es. Das Herz Gottes ist Liebe. Und so kritisiert er seine Gemeinde hier an diesem Punkt, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und die Worte klingen danach auch noch deutlich drastischer und man kann sie tatsächlich als Drohung hören. Aber ich glaube, sie wollen nicht als Drohung verstanden werden. Denn hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es nicht um eine Drohung und um eine Verdammnis, sondern hier geht es, einen Weg aufzuzeigen, zurück zum Leben, zurück zum Herzen Jesus, zurück zu Gott selbst. Denn nur in seiner Nähe finden wir zurück zu dieser ersten Liebe. Ganz genau wie bei Petrus. Er brauchte wieder ganz neu diese Begegnung mit Jesus. Vielleicht ist das die Frage heute Morgen für uns als Gemeinde, aber vielleicht auch als Einzelne. Wie sieht es eigentlich in meinem Herzen aus? Wo ist bei mir vielleicht diese erste Liebe erkaltet? Und Jesus stellt uns heute Morgen diese Frage: Liebst du mich? Wo brauchen wir Umkehr und Buße, weil unsere Herzen vielleicht ja, in einem gewissen Konflikt oder an einer gewissen Stelle, vielleicht in der Familie, vielleicht aber auch irgendwie an einer ganz anderen Stelle, wo unser Herz erkaltet ist, wo es nicht mehr schlägt. Und wir wollen uns an dieser Stelle einen ganz kurzen Moment Zeit nehmen, zu überlegen, wo sind Menschen, denen ich Unrecht getan habe? Wegen gegenüber ist mein Herz hart geworden und wo braucht es wieder ganz neu diese Begegnung mit Jesus? Und gerne auch die zweite Frage, wie steht es eigentlich mit meinem Herzen gegenüber Jesus? Bin ich da in der ersten Liebe? Lass uns einen kurzen Moment Stille nehmen. Unser Text hat angefangen mit einem eindrucksvollen Bild. Jesus mit 7 Sternen in seiner rechten Hand. Er wandelt mitten unter diesen 7 goldenen Leuchtern seiner Gemeinde. Und Jesus freut sich an seiner Gemeinde, wenn er auf sie blickt. Er lobt sie, dass sie in allen Auseinandersetzungen treu geblieben sind. Und er sieht auch ihr Herz und erkennt dort, dass sie die erste Liebe verlassen haben und ihre Herzen erkaltet sind. Und ich möchte abschließen mit einem weiteren Bild, das dieses erste Bild aufnimmt. Das ist ein Bild, an das ich in der Vorbereitung immer wieder denken musste, was mir vor einigen Jahren begegnet ist. Das hängt hier in Marburg in der Universitätskirche auf der rechten Seite, wenn man reinkommt durch den Haupteingang. Es ist ein Bild, ein Altar genau genommen mit 3 Flügeln und in der Mitte ist dieses Bild, wo wir eine Darstellung finden, eine Weihnachtsszene. In der Mitte das Kind in der Krippe, Jesus Christus. An den Seiten Maria und Josef, seine Eltern. Und unten drunter jeweils in einem Dreierpaar dargestellt, einmal die Hirten, auf der linken Seite wahrscheinlich mit dem Hirtenstab und auf der rechten Seite die 3 Weisen oder die 3 Sterndeuter aus dem Morgenland, die von weit weg kommen. Und ich stelle mir vor, dass diese ja, jeweils 3 Gruppen für die ganze Menschheit irgendwie stehen, die hier an diese Krippe kommen. Über der Krippe, über dem Futterdruck, über dem Kind Jesus sehen wir einen Kreis mit 7 Sternen. Hier eine deutliche Referenz an unser Schreiben. Jesus, das schutzlose Kind in der Krippe und gleichzeitig der große Weltenherrscher, der hier geboren wird. Über der Krippe genau, wie gesagt, die 7 Sterne. Und dann sehen wir schemenhaft zwischen den Figuren, vielleicht hat man es direkt am Anfang erkannt, vielleicht aber auch erst jetzt, sehen wir, dass die Aussparung ja den Umriss des Gekreuzigten trägt. Dort ist Jesus Christus als der Gekreuzigte in der Mitte. Er hält die ganzen Figuren hier in diesem Bild zusammen. Im großen Horizont der Weltgeschichte steht ein Ereignis. Ein Ereignis, wo Gott sein Herz ganz deutlich und klar offenbart hat. Das ist die große Offenbarung in der Geschichte Gottes. Und im Zentrum dieser Offenbarung steht diese Person, Jesus Christus, hier als das kleine, schutzlose Kind und als der Gekreuzigte und als der große Weltenherrscher. Dieser Jesus, der Weltenherrscher, das schutzlose Kind in der Krippe und der Gekreuzigte, dieser Jesus ist der Ort, wo wir zurück zur ersten Liebe finden dürfen. Und Jesus lädt uns ein, als Gemeinde und als Einzelne heute Morgen, dass wir ihm wieder ganz neu begegnen, dass wir Buße tun, da wo wir sein Herz verlassen haben und dass wir wieder neu zu ihm kommen. Der Text spricht ganz deutlich hier auch von dem Weg der Buße, der eingeschlagen werden soll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du schon ganz, ganz lange mit diesem Jesus Christus unterwegs und er hat dein Leben geprägt und trotzdem merkst du vielleicht, boah, hier unterwegs ist irgendwie was erkaltet. Vielleicht jetzt gerade nach dieser Urlaubszeit hattest du eine richtig tolle Urlaubszeit, ihr habt ein neues Land erkundet oder eine neue Region, habt ganz, ganz viele tolle Erlebnisse gemacht, aber irgendwie hat vielleicht so die geistliche Dimension gefehlt und Begegnung mit Jesus war da eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. Vielleicht bist du aber gerade auch erst dabei, überhaupt diesen Jesus Christus für dich zu entdecken und siehst, wie faszinierend diese Person hier ist, die uns hier vorgestellt ist. Jesus lädt dich ein, zurück zu ihm zu kommen und er stellt dir diese Frage heute Morgen, liebst du mich? Und er lädt dich ein, komm zurück zu dieser Liebe. Und dabei dürfen wir wissen, dass Gott nicht weit weg ist als der Weltenherrscher, als das schutzlose Kind in der Krippe und als der Gekreuzigte wandelt er mitten unter uns und wird auch in diese neue Phase, in diese neue Zeit mit uns gehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Großer Gott, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns Bilder aufmalst und aufzeigst wie auf einer großen Leinwand und wir ja mehr sehen und mehr erkennen dürfen, wie du bist und wer du bist. Wir loben und preisen dich dafür, dass du ja in den Zeiten, durch die deine Gemeinde durchgegangen ist, du das Zepter und die Weltherrschaft fest in deinen Händen hältst. Und wir danken dir für diese Zeit, in die du uns hineinstellst als Gemeinde. Danken dir für alles Schöne, was wir erleben dürfen. Und gleichzeitig siehst du Herausforderungen, in die wir als Einzelne gestellt sind. Und wir möchten uns dir anvertrauen, möchten dich loben und preisen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns zurückführst, zur ersten Liebe, zu deiner Liebe, zu dir.